Okay, geht dieses Mikrofon, gell? Das ist mir lieber, ja, dann brauche ich das nicht halten, danke. Das Thema ist ja heute mit Jesus leben. Geht das also? Ja, versteht man mich gut? Gell, ich rede übrigens auch Deutsch, so gut ich halt kann, weil wenn ich meinen Dialekt rede, dann habt ihr auch Probleme, gell? Wenn ich dann sage, nächstes Mal ist Badeldick von 15b, hat euch verlaveriert, ihr versteht nicht viel. So geht es mir manchmal, wenn ich in der Schweiz bin, in gewissen Gegenden, verstehe ich meine Bergführerkollegen auch nicht. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Und so ist doch gut, wenn man sich so mit einem halbwegs an Deutsch in der Mitte trifft. Die Deutschen lachen, wenn ich sage, ich spreche Hochdeutsch, aber es genügt, um mich verständlich zu machen. Das Thema mit Jesus leben ist ein sehr persönliches Thema. Mir gefällt dieses Thema, weil es heißt nicht mit der Bibel leben, sondern mit Jesus leben. Ich lebe ja nicht mit einem Buch. Ich bin dankbar für die Bibel. Ich glaube, dass was in der Bibel steht, die Wahrheit ist. Aber ich lebe nicht mit der Bibel. Ich lebe mit Jesus, meinen Herrn. Und das zeigt bereits, es ist eine Person, an die wir glauben und mit der wir leben, keine Religion, kein System, auch kein Buch. In diesem Sinn wäre es falsch zu sagen, Christentum ist eine Buchreligion. Es stimmt natürlich, dass im Buch die Wahrheit über Christus steht, aber wir leben nicht mit einem Buch. Jesus, ich möchte es mal vielleicht so beginnen, hat gesagt einmal in Matthäus 11, 28, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Er hat gesagt, kommet her zu mir. Er hat nicht gesagt, kommt zur Kirche, nicht kommt zum Pfarrer, nicht mal kommt zur Bibel, sondern kommt zu mir. Und der Beginn allen christlichen Lebens ist, dass wir zu Jesus kommen und nicht zu irgendwas sonst. Und ich habe mir das angewöhnt, zum Teil tue ich das in der Früh, wenn ich munter werde, komme ich zu Jesus. Nicht jeden Tag, aber oft, wenn ich noch im Bett liege, sage ich, Jesus, ich komme zu dir, ich bin bei dir, ich bin dein Kind und ich komme zu ihm. Ich mache mir bewusst die Tatsache, dass er bei mir ist, sogar in mir wohnt und ich in ihm bin. Es geht um dieses Bewusstmachen. Wenn du Christ bist, wenn du Jesus kennst, dann ist ja Jesus sowieso immer bei dir. Aber es geht um dieses Bewusstmachen seiner Gegenwart, die dann meinen Tag ausfüllt und auch ändert. Nun, es ist eine Sache, zu Jesus zu kommen, aber wir sollten nicht nur zu Jesus kommen, sondern wir sollten in Jesus bleiben. Johannes 15, wir kennen diesen bekannten Bibeltext, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich habe mir übrigens oft gedacht, ohne mich könnt ihr nichts tun, das ist ein bisschen übertrieben. Weil ich kann ohne Jesus ganz schön viel tun. Ich kann bergsteigen. Ich habe Bergführerkollegen, die sind nicht Christen. Die können auch bergsteigen. Die können auch ihre Frau lieben. Alles ohne Christus. Das geht schon. Wir können viele Dinge ohne Christus. Aber was wir nicht können ist, Jesus sagt dann in Johannes 15, Frucht, die bleibt. Wir können keine Frucht produzieren, die bleibt. Nur vorübergehende. Frucht, die bleibt, können wir ohne Jesus nichts produzieren. Das kann nur Christus schenken. Und bereits in diesen zwei Worten, Jesu, kommet her zu mir und bleibet in mir, so wie ich in euch bleibe, erkennt man den Kern des ganzen Evangeliums, des ganzen Menschseins, dass wir zur Beziehung geschaffen sind. Zur Beziehung mit Gott und zur Beziehung untereinander mit Jesus leben. Unser Gott, an den wir glauben, ist ein absolut persönlicher Gott und ein absolut beziehungsorientierter Gott. Persönlich und Beziehung. Das macht unseren Gott aus. Und darum übrigens, nur ein kurzer Nebengedanke, darum muss Gott ein dreieiniger Gott sein. Wenn jemand nicht an den dreieinigen Gott glaubt, hat er ein Riesenproblem. Dann bist du genauso bankrott wie der Atheist. Und zwar deshalb, wir glauben ja, dass Gott Liebe ist. Die Bibel sagt das zweimal explizit, Gott ist die Liebe. Das ist, was er ist. Das ist sein Wesen. Liebe ist nicht eine Eigenschaft Gottes, es ist das Wesen Gottes. In der Bibel steht zum Beispiel nie, Gott ist Zorn. Ja, ein liebender Gott ist zornig, aber Gott ist nicht Zorn. Gott ist nur Liebe. Ein liebender Gott ist eifersüchtig, aber Gott ist nicht Eifersucht. Gott ist nur Liebe in seinem Wesen. Er hat dann viele Eigenschaften als dieses Wesen, die in der Bibel beschrieben sind. Aber wenn wir sagen, Gott ist Liebe, wenn du die Bibel ernst nimmst, dann muss man das bekennen und sagen, ja, das sagt die Bibel. Gott ist die Liebe und wir glauben auch als Christen, dass Gott in sich selbst vollkommen ist. Nun, wenn Gott Liebe ist und vollkommen in sich selbst, dann geht das nur auf eine Art. Er muss ein dreieiniger Gott sein. Denn seht ihr, ich weiß nicht, ob du muslimische Freunde hast. Wäre schön, wenn du welche hättest. Wenn du muslimische Freunde hast, kannst du ihn fragen, ist Allah Liebe, ist er barmherzig? Dann wird dein muslimischer Freund sagen, ja, das ist er. Dann fragst du, ist Allah vollkommen in sich selbst? Dann wird er sagen, selbstverständlich ist er vollkommen. Dann kannst du fragen, wenn Allah vollkommen ist und Barmherzigkeit und Liebe ist, wen hat Allah geliebt, bevor er den Menschen schuf? Darauf gibt es keine Antwort. Denn Allah ist ein absoluter, eine Monade, ein alleiniger Gott. Er kann niemand lieben für sich alleine. Und wenn er einen Menschen schaffen musste, um lieben zu lernen, dann ist er nicht vollkommen in sich selbst. Versteht ihr? Das heißt, ein Gott, der Liebe ist und ein Gott, der vollkommen ist gleichzeitig, muss ein dreieiniger Gott sein. Anders geht's gar nicht. Und seht ihr, Gott ist nicht Liebe wegen Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott ist Liebe wegen Johannes 17, Vers 24, wo Jesus sagt, mein Vater hat mich geliebt vor der Erschaffung der Welt. Die haben sich immer geliebt, weil es ein dreieiniger Gott ist. Einer alleine kann nicht Liebe praktizieren. Wenn ein Mann hier steht oder eine Frau und die sagt, ich bin so verliebt, ich bin so verliebt. Was ist die offensichtliche Frage? Ja, in wen? Ja, das weiß ich auch nicht, aber ich bin so verliebt. Das gibt's nicht. Wenn du Liebe praktizieren möchtest, brauchst du ein Gegenüber. Ansonsten kannst du nicht lieben. Und seht ihr, Gott musste nicht den Menschen schaffen, um lieben zu lernen. Gott hat immer geliebt. Aber wie? In der Dreieinigkeit, Gott, Vater, im Heiligen Geist. Es ist ganz wichtig zu erkennen, ein Gottesbild, das kein dreieiniger Gott ist, ist bankrott in sich selbst. Darum lesen wir ja im Genesis 1, im ersten Kapitel der Bibel, wo Gott sagt, lasst uns Menschen schaffen zu unserem Bild. Und das gibt uns bereits die Idee, wozu der Mensch geschaffen ist. Was ist die Dreieinigkeit? Ein ganz persönlicher und ein auf Beziehung ausgelegter Gott. Wenn wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, dann sind wir persönliche Wesen und auf Beziehung ausgelegte Wesen. Und das ist der Inhalt unseres Lebens. Seht ihr, Beziehungen sind nicht nur Teil unseres Lebens, wir sind Beziehung. Ohne Beziehung existieren wir nicht als Mensch, höchstens als Säugetier. Das ist auch interessant. Wie stellt Gott sich uns vor in der Bibel? Er stellt sich immer durch persönliche Wörter vor. Er sagt, ich bin euer Vater. Die Bibel sagt auch, Gott tröstet uns wie eine Mutter. Die Bibel sagt, dass Christus unser Bräutigam ist und Gott ist der Ehemann von Israel. Die Bibel sagt, dass er unser Freund ist. Die Bibel sagt, dass er unser Bruder ist. Wir erkennen bereits, du kannst ja nicht Vater und Bruder gleichzeitig sein. Gott ist viel mehr als nur Vater in unserem Verständnis. Er ist Beziehungswesen. Und darum übrigens auch die ganze Debatte, ob das Ganze zu maskulin ist in der Bibel, die geht völlig am Ziel vorbei, weil Gott ist weder männlich noch weiblich, Gott ist Geist. Und als Gott der Geist ist, offenbart er sich uns mal als Vater, mal als Mutter, mal als Freund, mal als Bruder, mal als Ehemann, mal als Bräutigam und so weiter. Alles Beziehungswörter, weil Gott uns zur Beziehung geschaffen hat. Und da sind wir, ich glaube, die Männer noch mehr als Frauen, sehr verarmt. Und das speziell in unserer Gesellschaft, weil wir eine extrem individualistische Gesellschaft sind, sind wir verarmt in Beziehungen und das ist unsere Not. Das ist unsere größte Not, meine tiefe Überzeugung. Aber nun die Frage, wie leben wir nun mit Jesus? Und ich möchte beginnen mit einem Wort Kommunikation. Wenn man miteinander leben will, dann braucht es Kommunikation. Man muss reden. Was ist das größte Problem in Ehen? Sehr oft, wenn Frauen auch kommen, Seelsorge, er redet nicht. Das ist ein Problem. Wenn wir nicht reden, können wir keine Beziehung üben. Wir lesen immer in den ersten Kapiteln der Bibel, dass Adam und Eva, sie wandelten mit Gott. Wir lesen dann, Enoch wandelte mit Gott, Noah wandelte mit Gott. Sie wandelten, sie lebten, sie redeten, sprachen mit Gott. Übrigens persönlich glaube ich nicht, dass Adam Gott anfassen konnte, so wie wir das manchmal in Kinderbüchern sehen, denn niemand hat Gott je gesehen. Aber die Gegenwart Gottes war so real, dass er mit Gott spazieren ging, jeden Tag. Nun, wie reden wir mit Gott? Und man nennt das in der Bibel Gebet. Und Gebet ist ein Wort, das wir alle kennen, aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, jeder von uns kämpft damit. Sobald du über Gebet redest, kommt schlechter Gewissen rauf, weil du weißt genau, ich tue es zu wenig und ich sollte es mehr tun. Ich habe noch keinen Christen getroffen, egal ob in charismatischen Kreisen oder in konservativen, der gesagt hat, weißt du was, Hans-Peter, ich brauche ein Seelsorgegespräch. Ich habe ein Problem, ich bete zu viel. Ist mir noch nie passiert. Das scheint kein Problem zu sein. Was das Problem oft ist, dass Leute sagen, erstens, ich bete zu wenig und zweitens, sagen sie oft, wenn ich bete, es bringt mir nichts. Ich bete und es geht nur bis an die Decke. Oder ich bete und es kommt von der Wand zurück. Dann sage ich immer, es ist kein Problem, weil Gott ist unter der Decke, er ist herinnen. Du brauchst ja nirgends hin mit deinem Gebet. Aber das ist auch so ein Missverständnis, was wir haben früher. Ich kann mich erinnern, habe ich mich oft so richtig angestrengt, um zu Gott durchzukommen mit meinem Gebet. Wo willst du hin mit deinem Gebet? Durch die erste Decke? Glaubst du, dass er dahinter ist? Oder durch die zweite? Oder durch die Ozonschicht? Wie weit willst du kommen? Gott lebt ja in uns. Und wir sind in Christus. 196 Mal im Neuen Testament. Weiß ich genau, weil ein deutscher Theologe hat seine Doktorarbeit darüber gemacht. 196 Mal. Christus in uns und wir in Christus. Er ist in uns. Du musst nirgendwo hin mit deinem Gebet. Er ist näher, als du dir selbst bist. Und das ist mit Christus leben, mit Jesus leben. Und wenn man sich übt in diesem Reden, und Freunde, das ist eine Übung. Das lernt man nicht über Nacht, ist ja auch nicht in die Wiege unbedingt gelegt. Und dann kommt es darauf an, wie du aufgewachsen bist. Wir haben das Reden oft nicht gelernt. Und die Schweizer sind da auch keine Weltmeister. Die Österreicher schon gar nicht. Wir sind im Reden keine Weltmeister. Da tun wir uns, wisst ihr, warum ich da viel gelernt habe von meinen nordamerikanischen Geschwistern? Die sind viel besser im Ermutigen, im Zusprechen von etwas Positivem als wir. Bei uns, ich bin aufgewachsen mit der Sache, nichts gesagt ist genug gelobt. Nichts gesagt ist genug Lob. Freunde, das ist völlig unbiblisch. Das ist unsere Kultur. Wir sind so aufgewachsen, aber das ist falsch. Und es hindert uns daran, normal, liebevoll und positiv miteinander zu reden. Da müssen wir was lernen. Und ich bin froh, dass ich lernen darf. Ich bin jetzt 50, ich bin immer ein Lernender. Ich weiß nicht viel, ich lerne andauernd. Und das freut mich sehr. Und ich will das, bis ich am Sterbebett liege, hoffentlich. Aber wenn man lernt zu kommunizieren, sich auszutauschen, dann entsteht etwas, das tiefer ist als nur Kommunikation. Es entsteht Kommunion oder Gemeinschaft. Und Kommunion, Gemeinschaft ist mehr als nur Reden. Und das ist, der Unterschied ist der, oft wenn ich so einen Tag zu Hause bin, was nicht allzu oft der Fall ist, aber ich bin schon oft ganze Tage zu Hause. Meine Frau, wir haben übrigens eine Frühstückspension, Waldschlössl heißt es. Ich bin da geboren, ich wohne immer noch im Haus, wo ich geboren bin. Und ich habe es geerbt, weil mein älterer Bruder wollte es nicht, dann bin ich der Nächste gewesen. Und meine Frau macht die Frühstückspension, sie macht es ganz gerne, so hat sie was zu tun, wenn ich unterwegs bin. Und wenn ich einmal den ganzen Tag zu Hause bin, da muss ich ja immer Dinge reparieren. Da bin ich natürlich der Hausmeister und alles Mögliche. Und da redet man tagsüber so lose Sätze. Man sagt zum Beispiel, ja, kannst du mir da helfen? Und sie sagt nein oder was immer. Aber es ist immer interessant, wenn ich zu Hause bin, einmal am Tag, meistens um 4 Uhr nachmittags, sagt eine Lore dann, Hans-Peter, jetzt trink mal einen Kaffee. Und das hat eine Bedeutung. Das ist nicht der Kaffee, den trinken wir halt auch. Kaffee trinken heißt, jetzt setzen wir uns hin und jetzt reden wir nicht nur, wo ist der Schraubenzieher und so weiter, sondern jetzt drehen wir richtig. Und da sieht man sich an und wisst ihr, was der Unterschied ist? Da fragt man dann nicht, wie geht es den Kindern, wie schaut es auf dem Konto aus, wie geht es den Gästen, wie ist das Wetter und was lernt die Hausen, sondern man fragt den anderen, wie geht's dir eigentlich? Nicht, wie geht's den Kindern? Nicht die Gäste, wie geht's dir? Übrigens, viele von euch sind verheiratet. Wann hast du deine Frau das letzte Mal gefragt, wie es ihr geht? Wie den Haushalt? Wie es ihr geht? Und dann kommst du auf eine andere Ebene des Gesprächs. Und hier beginnt erst Gemeinschaft. Vorher nicht. Vorher ist Kommunikation, das ist wichtig. Aber seht ihr, es gibt ja verschiedene Stufen von Gemeinschaft. Wenn du rausgehst aus dem Haus in der Früh und der Nachbar geht vorbei und du sagst Guten Morgen, das ist nett. Aber wenn das bei deiner Frau alles ist, dann ist es zu wenig. Denn es gibt verschiedene Tiefen der Gemeinschaft und der Kommunikation. Und war interessant, ich gehe gern auf einen Kaffee oder auf ein Bier mit einem Freund. Und im Jahr 2000, das ist 11 Jahre her, ich habe mir da eine Notiz, sonst hätte ich das eh vergessen, wie so vieles andere. Im Jahr 2000 ist mir mal aufgefallen, ich sage oft und ich glaube, dass Jesus tatsächlich mein bester Freund ist. Außer dass er auch mein Herr ist und mein Heiland, ist er auch mein bester Freund. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe Jesus noch nie auf einen Kaffee eingeladen. Und seitdem, das habe ich dann begonnen, und so im Durchschnitt würde ich sagen, ich gehe im Monat einmal mit Jesus auf einen Kaffee, habe ich mir so angewohnt, gehe meistens irgendwo in ein Kaffeehaus, wo mich niemand kennt, zu Hause, da kennt mich jeder, dann sind wir wieder nicht ungestört. Gehe in ein Kaffeehaus, setze mich hin, bestelle Kaffee, bestelle übrigens nur einen, sonst ist die Kellnerin verwirrt. Bestelle einen Kaffee und dann rede ich einfach mit meinem Herrn. Und ich muss euch ehrlich sagen, das sind eine meiner schönsten Zeiten in meinem Leben. wollte das nie mehr missen. Und dann seht ihr, das Größte, was du Gott geben kannst, ist deine Zeit. Das ist das Größte. Frag mal deine Frau, was sie von dir will. Falls da noch Liebe da ist, dann will sie deine Zeit. Und Gott hat uns jeden Tag 16, 18 Stunden gegeben, wo wir wach sind. Und die Frage, und das ist nicht gesetzlich, sondern die Frage ist ganz einfach aus der Beziehung heraus, wie viel von dieser Zeit, wie viele Minuten verbringst du davon alleine mit Jesus? Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, es ist wichtiger, mit Gott über Menschen zu reden, als mit Menschen über Gott zu reden. Oft beim Gebet geht es mir halt so, wenn ich ehrlich bin, ich habe auch nicht kapiert, warum soll ich überhaupt mit Gott reden? Weil der weiß ja sowieso alles schon, bevor ich es ihm sage. Wenn ich ihm jetzt schon Dinge sage, ihn um Dinge frage, die er sowieso schon weiß, das ist ja ein bisschen überflüssig, das Ganze. Ich habe vor einigen Jahren einen Satz gelesen, der heißt so: Welchen Sinn macht es, wenn wir Gott im Gebet Dinge erzählen, die er schon weiß? Fragen stellen, die er längst beantwortet hat, Bitten aussprechen, deren Erhörung er bereits eingeleitet hat. Abgesehen von seiner Liebe macht es keinen Sinn. Aber in Anbetracht seiner Zuneigung zu uns können wir gar nicht zu oft vor ihn treten, zu lange mit ihm sprechen und zu viel von ihm erbitten, denn Gott in seiner Liebe ist nicht darauf aus, nur Bitten zu erhören, sondern uns zu erhören. Er möchte nicht etwas Neues von uns hören, er will uns hören und das immer wieder aufs Neue. Und seht ihr, das ist der Schlüssel. Ein Beispiel vielleicht, aber ich habe ja drei Kinder, die viele von euch werden auch Kinder haben. Das hat mir geholfen, das zu verstehen. Es ist eine der schönsten Dinge, wenn die Kinder einfach mit dir reden. Und ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, Lukas ist jetzt 21, als er einen Führerschein gemacht hat damals, da war ich gerade unterwegs, ein oder zwei Wochen irgendwo auf Reisedienst, und ich habe meiner Frau telefoniert und sie hat mir alles erzählt, wie es im Lukas beim Führerschein gegangen ist, seine Probleme und dass er es dann geschafft hat und so weiter. Also ich wusste, wie er den Führerschein bestanden hat. Dann nach zwei Wochen kam ich nach Hause. Der Lukas saß in der Küche, hat gesagt, Vati, ich muss dir unbedingt erzählen, wie das mit dem Führerschein war. Und ich gesagt, na, sei ruhig, weiß ich schon. Natürlich nicht. Es ist so schön, wenn dein Sohn mit dir redet und dir die Dinge erzählt, die ihn bewegen. Ob ich die schon weiß oder nicht, ist für mich völlig irrelevant. Denn sieh dir, ich will vom Lukas nichts Neues hören. Ich will nur ihn hören. Im Gebet musst du Gott nichts Neues erzählen, aber er will dich hören. Denn es geht um Gemeinschaft. Der dreieinige Gott, der Gott der Gemeinschaft, hat uns in seinem Ebenbild geschaffen, um nun in Gemeinschaft miteinander und mit ihm zu leben. Vor ein paar Jahren war eine Frau auch bei uns im Sommerprogramm, das heißt Upward Bound, nicht Outward Bound, sondern Upward Bound, denn wir sind nicht nach draußen gebunden, sondern nach oben. Das ist so eine Bergbibelschule. Und da hat sie mir dann diesen Brief geschrieben, zwei, drei Jahre später, nachdem sie bei uns war. Ich lese nur ein, zwei Sätze raus. Während meiner Zeit am Tauernhof befolgte ich deinen Rat und unternahm Spaziergänge mit Jesus. Ich ging sogar auf einen Kaffee mit ihm. Ich bekam nicht, was ich erwartet hatte, aber was ich empfing, übertrief alles, was ich mir erträumt hatte. Auf einen dieser Spaziergänge öffnete der Heilige Geist mir mein Herz und ich erkannte Jesus. Es war nicht ein Bescheidwissen über ihn, nein, ich erkannte ihn. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich keine Angst mehr vor ihm, meine Seele wurde ruhig und mein Herz fand eine solche Freude in der Person Jesu, dass ich mir wünschte, ich hätte für immer dort bleiben können. Upward Bound wäre nur ein wunderschöner Abenteuerurlaub gewesen ohne Jesus, aber wegen ihm ist mein Leben für immer anders geworden. Und dann schreibt sie, als ich zum Tauernhof kam, wusste ich, was ich glaube. Als ich vom Tauernhof nach Hause fuhr, wusste ich, an wen ich glaube. Seht ihr, und das ist der Unterschied. Wir glauben nicht etwas, wir glauben an jemand. Wir leben mit dem lebendigen Gott, der auferstanden ist und heute lebt. Wenn man sich übt in dieser Kommunikation und dann man die Gemeinschaft, die Kommunikation vertieft ist und man in Gemeinschaft beginnt zu leben, dann entdeckt man das, wozu wir geschaffen sind, nämlich zur Einheit mit Christus. Im Johannes 17 lesen wir, das ist das hohe priesterliche Gebet, wird es genannt, wo Jesus betet. Und das ist sein Gebet, Johannes 17, Vers 20. Nicht für die alleine bete ich, nicht nur für meine Jünger, sondern für alle, die durch ihr Wort an mich glauben, das bist du und ich. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, dass sie in uns eins vollendet werden, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt. Wie erkennt die Welt, dass Gott uns gesandt hat? Indem wir in Christus leben, er in uns und dass wir miteinander in Liebe leben. Das ist das Zeugnis. Nicht unser Glaubensbekenntnis ist das Wichtige. Und der Glaube an einen dreieinigen Gott ist völlig unbrauchbar, wenn wir nicht in Liebe miteinander leben. Denn der dreieinige Gott in sich ist die Liebe. Darum sagt Jesus, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nicht, wenn ihr die richtige Erkenntnis der Dreieinigkeit habt. Die Dreieinigkeit zeigt uns nur, dass wir für die Gemeinschaft geschaffen sind und der Grund der Gemeinschaft ist die Liebe. Nun, noch ein paar ganz persönliche Worte zu Gebet. Ich spreche sehr viel über Gebet, ich habe Bücher geschrieben über Gebet, habe ich auch da draußen, wenn es jemand interessiert. Und wisst ihr, warum ich das tue? Weil ich ein schlechter Beter bin. Wenn du die Schwäche des Predigers hier kennenlernen möchtest, musst du nur hören, was er dauernd betont. Das ist sein Problem. Weil Gebet mein Problem ist, darum rede ich dauernd darüber. Das ist nicht meine Stärke, im Gegenteil. Aber ich bin froh, dass ich es tue, weil, wenn ihr heute nichts davon habt, ich habe mich wieder daran erinnert, wozu ich geschaffen bin. Weil es ist meine Schwäche. Ich kann mich erinnern, als 15-Jähriger, als ich zum Glauben an Jesus kam, da habe ich natürlich dann begonnen, auch die Bibel zu lesen und Jugendstunde zu gehen und so weiter. Und da habe ich dann auch gelesen und gelernt, wenn du betest, nicht vor Leute und so weiter, sondern geh in dein Kämmerlein, in die Stille und dort bete mit ihm und so weiter. Und Gott wird das sehen und so weiter. Da bin ich in mein Kämmerlein gegangen, habe gebetet, aber ich sage euch was, das war eine Katastrophe. Es war fast immer dasselbe. In meinem Kämmerlein, ja, immer Hände gefaltet, Augen zugemacht und dann habe ich Hochdeutsch geredet. Weiß nicht genau warum, aber es war so. Und dann habe ich immer so begonnen, übrigens Hände falten steht nie in der Bibel, nur nebenbei, aber ist egal. Sprüche steht zweimal, die Faulen falten ihre Hände und sterben oder irgendwas. Aber es ist ja nicht schlecht, nicht? Und dann habe ich Hände gefaltet und geredet und dann habe ich, das war immer dasselbe, ich sage, lieber Vater im Himmel, so habe ich begonnen. Nach spätestens 30 Sekunden, bin ich da gesessen. Entweder ich habe dann eingeschlafen oder meine Gedanken waren total woanders. Entweder beim Klettern oder beim Motorradfahren oder bei irgendeinem Mädchen oder sonst was, aber sicher nicht mehr bei Gott. Und es war dann immer so, so bin ich so gesessen, so nach 3-4 Minuten, lieber Vater im Himmel, und wieder angefangen. Und es war wieder das Gleiche. Beten war für mich eine extrem frustrierende Sache. Dann habe ich halt versucht, ja, vielleicht mache ich es falsch. Und dann habe ich auch, ich habe Bibel gelesen. Die haben sich zum Teil hingelegt am Boden, habe das probiert, das kannst du total vergessen. Dann habe ich Knien probiert, das hat mir auch nicht viel geholfen, wenn ich ehrlich bin. Und es ist, hat sich nicht viel verbessert. Manchmal ging es ein bisschen besser und dann, Großteil war es einfach katastrophal. Dann war es ja so, dann bin ich, habe ich angefangen, im christlichen Zentrum zu arbeiten und ich wusste nicht, wie man betet. Dann habe ich wieder Bücher gekauft, wie betet man? Und da gibt es dann so die Gebetsbücher, die sagen, ja, wenn du dich nicht konzentrieren kannst im Gebet, dann schreib dir eine Gebetsliste. Ich dachte, okay, gute Idee, damit kannst du deine Gedanken besser halten. Und so habe ich mit meiner Frau ein Gebetsbuch gemacht, DIN A4, war so ein Folder. Links waren die ganzen Gebetsanliegen, Missionare, rechts die Bilder, damit es nicht vergisst, wie es ausschaut. Jeden Tag durchgebetet, 2 Jahre lang. Nach 2 Jahren habe ich gesagt, Gott, diese Gebetsliste, die langweilt mich zu Tode. Und Gott hat gesagt, mich auch. Was? Gebetslisten an sich sind ja nicht schlecht, aber wenn das das Einzige ist, was du über Gebet weißt, dann ist es eine Katastrophe. Und dann habe ich gedacht, ich kann doch nicht jetzt Bibelschulleiter sein und nicht wissen, wie man predigt. Ich habe wieder Bücher gekauft und gelesen, Martin Luther, George Müller, die ganzen Gebetskämpfer und so weiter. Und der Martin Luther hat auch immer der gesagt, die sind übrigens immer um 5 Uhr aufgestanden oder um 4 Uhr. Dann hat er gesagt, ich brauche jeden Tag 3 Stunden in der Stille vor Gott, außer wenn ich sehr viel zu tun habe, dann brauche ich 4 Stunden. Man denkt, super. Und ich weiß noch, ich kam zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ab morgen stehe ich jeden Tag um 5 Uhr auf und wenn es mich umbringt. Und am dritten Tag hat es mich umgebracht. Ich habe es nicht geschafft. Übrigens, wisst ihr, warum die alle so früh aufgestanden sind? Das ist eine ganz einfache Erklärung. Die hatten ja keinen Strom. Die sind immer mit den Hühnern schlafen gegangen. Dann kann ich auch aufstehen. Ich komme vor Mitternacht kaum ins Bett. Mitternacht ist so ziemlich das Früheste bei mir. Aber egal. Auf jeden Fall, und da kann ich mich gut erinnern, das war dann ungefähr vor etwas mehr als 20 Jahren, bin ich eines Tages, ich war schon im Dauernhof, habe dort schon gearbeitet, ich kam dorthin als Bergführer und Skilehrer, das war mein Job halt. Und da bin dann nach Hause gefahren, es war Winter, habe ich gedacht, nein, ich gehe jetzt nicht ins Haus. Ich war wieder frustriert über mein Gebetsleben, habe gesagt, ich gehe jetzt nur spazieren. Und bin spazieren gegangen und dann habe ich Gott alles gesagt, wie mich das Ganze frustriert, wie ich das nicht verstehe, wie es nicht funktioniert. Und ich habe einfach mit ihm geredet. Und das war etwas ganz Interessantes, denn ich weiß nicht mehr, wie lange, ich glaube, ich bin 1 oder 2 Stunden mit ihm spazieren gegangen und das war nett, das war gut. Ich kam nach Hause und ich hab dann verstanden, ich habe einfach mit meinem Herrn geredet. Wisst ihr, wie das früher war? Das war immer so, Gebet, da haben wir auch so Gebetsbüchlein gehabt. Du sollst Fürbitte leisten, du sollst danken, du sollst Gott preisen, ihn anbeten, was immer das bedeutet. Dann sollst du ein Kapitel lesen und dann sollst du was weiß ich und so weiter. Dann habe ich halt begonnen. Habe ich begonnen mit, ja, Fürbitte für wen jetzt? Ja, für die Eltern, für die Frau, Missionare. Ja, jetzt wird es schon ein bisschen eng. Für wen noch? Ah ja, der Nachbar ist auch noch. Ja, jetzt, so 2 Minuten sind vorbei. Was tue ich jetzt noch? Ah ja, genau, anbeten. Ja, ich bete dich an. Ja, okay. 30 Sekunden wieder vorbei. Was ist jetzt dran? Das klingt vielleicht witzig. Ich nehme an, für manche von euch ist es gar nicht witzig, weil du findest dich genau da. In dem Versuch zu beten und es ist einfach schwierig. Und ich muss euch ehrlich sagen, als ich gelernt habe, da vor 20 Jahren aus Verzweiflung einfach spazieren zu gehen, da habe ich, wie wir gesungen haben, erkannt, bedeutet, was es bedeutet, ich atme auf in deiner Gegenwart. Gebet ist seitdem für mich ein Aufatmen. Es ist eins der schönsten Dinge, muss ich ehrlich bekennen. Nicht, dass ich jetzt ein Gebetskämpfer wäre, überhaupt nicht, aber ich freue mich, wann immer ich mir Zeit nehme, einfach auch für ihn allein. Seht ihr es auch so, ich habe auch Gott nie viel Zeit gegeben, mit mir zu reden. Das war auch so, die Gebetsbücher wieder, die haben halt gesagt, Anbetung und so weiter, Bibel lesen, 3 Kapitel womöglich, dann kommst du ein Jahr durch. Und dann stand immer zum Schluss, dann hör noch auf Gott. Und ich kann mich so gut erinnern, das war immer so, nachdem ich so 5 Minuten war schon gut, 10 Minuten war echt gut, wenn ich gebetet habe, dann zum Schluss habe ich gesagt, so Gott, jetzt rede du zu mir. Dann habe ich gewartet, 30 Sekunden, oh, hast wieder nichts zu sagen, okay, bis zum Abend. So war das, über viele Jahre. Amen gesagt und Amen war für mich Punkt. Und später dann reden wir wieder miteinander, Amen ist wieder Punkt. Ich habe aber dann gelernt über die Jahre, Amen heißt nicht Punkt, Amen heißt einfach, so ist es. Und darum habe ich den Titel meines Buches, der heißt, nach dem Amen bete weiter. Und das ist etwas, was ich euch heute, eins, was ich euch jetzt mitgeben möchte. Versucht es mal. Du bist ja mehr oder weniger mit Christus verbunden, mit ihm unterwegs. Du wirst wahrscheinlich ein Gebet sprechen, mit ihm mal reden, zum Mittag oder was weiß ich, keine Ahnung. Und dann sagst du wahrscheinlich Amen. Und jetzt die eine Herausforderung, die ich euch geben möchte, ist, wenn du Amen sagst, dann red mit ihm einfach weiter. Und dann sagst du wieder mal Amen, dann red einfach weiter mit ihm. Und weißt du, was du da merkst? Du betest ohne Unterlass. Das ist Beten, mit ihm reden. Ich kann mich so gut erinnern, vor Jahren habe ich in Österreich irgendwo einen Vortrag gemacht. Und nach meinem Vortrag kam einer auf mich zu, ein ganz sympathischer Kerl, Skilehrer und Holzhacker. Und gläubiger Mann, und der hat auch gesagt, was ist Hans Peter, ich mache das wie du, ich gehe auch spazieren in den Wald und das ist echt, meistens ist nett, aber es ist immer so verzwickt, weil ich gehe spazieren, ich rede mit ihm und dann höre ich eine Motorsäge. Ich liebe Motorsägen. Ich muss wissen, was ist das, ist das Husqvarna oder Stihl oder was ist das? Und ich bin schon wieder unterbrochen in meinem Gebet. Und dann sagt er, dann gehe ich wieder spazieren und dann höre ich einen Traktor. Ich liebe Traktoren. Und ich muss wissen, was ist das? Ist das ein Steirer oder ein Ford oder ein Ferguson? Ich muss hingehen, ich muss mir das anschauen. Dann sage ich, wenn das dein Problem ist, dann hast du kein Problem. Nächstes Mal, wenn du spazieren gehst mit Jesus und du redest mit Jesus über alles Mögliche, dann hörst du Motorsäge, dann sagst du, Herr Jesus, hörst du die Motorsäge? Dann sagt er, ja, ich bin nicht taub. Und dann sagst du, komm her Jesus, geh mal hin und schauen wir uns die Motorsäge an. Dann schaust du mit dem Herrn die Motorsäge an, besprichst es mit ihm. Weißt du, manchmal glauben wir, Jesus ist dumm. Entweder er ist dumm oder er ist nicht interessiert. Beides ist falsch. Gott ist interessiert an allen Dingen und er weiß alles. Er kennt auch Motorsägen. Und du kannst die mit ihm besprechen. Wenn du einen Traktor hörst, dann sagst du, Jesus, schau der Traktor, schau mal dahin, schau mal den gemeinsam an. Warum sollst du plötzlich aufhören, mit Jesus zu reden, nur weil der Traktor dasteht? Du kannst ja den mit ihm besprechen. Und seht ihr, das ist das Geheimnis, glaube ich, auch des Gebets, dass man lernt, Jesus einfach zum Gegenüber zu machen in all meinen Gesprächen, meinen Gedanken. Und es ist ja nicht, es ist keine Arbeit, denn wenn ich einen Traktor anschaue, ich liebe Traktoren auch, wenn ich einen Traktor anschaue, ich denke ja, meine Gedanken gehen, oder ich bin auch Automechaniker, habe ich mal gelernt, 4 Jahre lang. Dann schaust du halt von mir aus den Motor an, den Kühler und was alles dabei ist, den Frontlader. Du denkst sowieso, warum nimmst du nicht einfach die Gedanken und besprichst es mit Jesus? Und so lernt man, Jesus einzubeziehen in allen Dingen des Lebens. Manche Leute sagen dann, aber weißt du was, Gott ist wirklich interessiert an die Kleinigkeiten des Lebens. Da möchte ich dir was sagen. wenn du Jesus aus den Kleinigkeiten deines Lebens ausschließt, dann schließt du ihn 95% deines Lebens aus. Denn 95% deines Lebens besteht aus Kleinigkeiten. Und genau da will Jesus hinein. Und das bedeutet es, mit Jesus zu leben. Es ist auch so, beim Gebet glauben wir oft, da müssen wir immer reden. Das ist aber nicht so. Ich weiß nicht, wie viele sich von euch erinnern an das erste Date, das erste Mal, wo du ein Mädchen ausgeführt hast. Ich kann mich nur vage erinnern, ich weiß auch den Namen nicht mehr, tut mir leid, aber ein, zwei gelernt, dann später auch, du triffst ein Mädchen, eine Frau, die gefällt dir und so weiter und sagst, geh mal auf einen Kaffee oder auf ein Bier und so weiter, gehst mit ihr in ein Kaffeehaus oder sonst wohin. Wisst ihr, was das Peinlichste ist, wenn du das Mädchen nicht gut kennst und du sitzt mit ihr? Stille. Das ist extrem peinlich. Weil sie schaut zwar gut aus, aber sie sagt nichts. Und du sitzt dann da, 2 Minuten Stille fühlen sich an wie 3 Monate. Darum sage ich zu jungen Leuten, wenn du deine ausführst und du kennst es nicht gut, dann geh irgendwo, wo es laut ist, das ist nicht so peinlich. Wenn man sich nicht gut kennt, ist Stille sehr peinlich. Aber wenn du so wie ich 25 Jahre verheiratet bist, ist 1 Stunde Stille Gold wert. Und ich meine das jetzt nicht, wie du das meinst, sondern die Hannelore und ich, wir kennen uns inzwischen so gut, wir können 1 Stunde nebeneinander sitzen, kein Wort sagen und wir sind total okay dabei, weil wir kennen uns. Warum sage ich das? Oft ist es im Gebet so. Manchmal im Gebet glauben wir, ich muss immer die Luft mit Wörtern füllen, damit ich bete. Wenn man Jesus besser kennenlernt, kannst du 1 Stunde mit ihm spazieren gehen, kein Wort sagen und du genießt die Zeit. Es ist nicht immer das Reden, auch Hören. Und der ganze Punkt mit Jesus Leben ist, dass wir uns bewusst machen, dass Jesus lebt, dass er in mir ist und ich in ihm und dass er nichts will als mich, mein Leben. Nicht meinen religiösen Dienst, nicht mal meine Hingabe, er will viel mehr als meine Hingabe, er will mich. Übrigens, Jesus hat kein Interesse, die 5. Priorität in deinem Leben zu sein und er hat genauso wenig Interesse, die 1. Priorität in deinem Leben zu sein. Er möchte überhaupt keine Priorität sein. Er möchte dein Leben sein. Seht ihr, ich habe das oft gehört, Jesus zuerst, dann Familie und so weiter. Das stimmt nicht. Wisst ihr, warum nicht? Weil Jesus will der Erste sein in meiner Ehe, er will der Erste sein in meiner Arbeit, er will der Erste sein in meinem Sport, er will einfach mit mir die Dinge tun. Aber wenn wir so Prioritäten machen, dann sagen wir, oh, den habe ich jetzt abgehakt, passt, jetzt komme ich zur zweiten. Nein, du kannst Jesus nie abhaken, er ist immer bei dir. Mit ihm leben. Das ist das Geheimnis. Und ich möchte noch schließen mit einem Gedanken, und zwar, dass wir lernen, nicht im Ich zu leben, sondern in diesem Wir zu leben. Das ist theoretisch ganz plausibel und klar. In der Praxis ist das wahrscheinlich die größte Herausforderung in unserem ganzen Leben. Wir sind, gerade weil wir so individualistisch geprägt sind, wir leben immer im Ich, mich, mein, mir. Ich, mich, mein, mir, Herr segne diese 4. Und das sind wir gewohnt, so sind wir aufgewachsen. Und wisst ihr, was wir lernen müssen? Wir müssen lernen, im Wir, unser, in der Gemeinschaft zu leben. Und ich gebe euch jetzt von mir aus ein dummes Beispiel, aber manchmal helfen auch die, mir fällt kein besseres ein. In ein paar Minuten sind wir hier fertig dann und dann werden wir alle aufstehen aus den Stühlen und keine Ahnung, was wir tun, irgendwo hingehen, von mir aus einen Kaffee trinken unten. Wenn du sagst, ich stehe jetzt aus meinem Stuhl auf und ich gehe jetzt, sagen wir, zu meinem Auto, dann lebst du eine Lüge. Wenn du sagst, Herr Jesus, wir stehen aus unserem Stuhl auf und wir gehen jetzt in unser Auto, dann lebst du in der Wahrheit. Ich weiß, das klingt extrem banal, aber Freunde, das ist Realität. Eine Frage an dich, wenn du gläubig bist, glaubst du, dass Christus in dir wohnt? Dann wirst du sagen, ja, das glaube ich. Zu wie viel bist du dann? Mindestens zu zweit. Und wenn das die Wahrheit ist, dann müssen wir lernen, in dieser Wahrheit zu leben. Und der Grund, warum wir so verwirrt sind in unserem Christenleben, ist, weil wir andauernd eine Lüge leben. Wir leben dauernd im Ich, mich, mir, mein. Das ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, es sind wir. Christus in mir, wir sind zu zweit. Er will mit mir leben und ich mit ihm. Und ich weiß, es klingt banal, aber ich glaube, so beginnt und so können wir lernen, wirklich mit Jesus zu leben. Zum Beispiel, das ist psychologisch absolut korrekt, gute Psychologen bestätigen das, dass Leute, die immer nur auf sich alleine gestellt sind, in ihrem Denken oft krank werden. Und da gibt es dann psychologische Übungen, wo sie dir lernen, wenn du einen Raum betrittst und da ist ein leerer Stuhl, stell dir vor, da sitzt ein alter Mann oder der Donald Duck, egal wer, und red mit dem. Und das ist gut für die Seele. Wisst ihr was, ich bin so froh, dass ich nicht einen alten Mann haben muss oder einen Donald Duck, sondern einen lebendigen Gott. Und nur noch, um euch den Unterschied darzulegen, der ist wie Tag und Nacht, ob ich im Ich oder im Wir lebe. Wenn ich im Ich lebe, sage ich zum Beispiel, ich habe so Angst vor der Zukunft, ich glaube, ich werde total versagen, ich werde draufgehen dabei. Und so geht es uns manchmal, mir zumindest. Und jetzt versuchst du dasselbe im Wir, du sagst, Herr Jesus, wir haben eine solche Angst vor der Zukunft, dann sagt Jesus, eigentlich nicht, denn sie ist in meiner Hand. Wir werden total versagen, na, ich habe gewonnen, ich habe den Tod besiegt, wir werden draufgehen, nein, ich bin auferstanden. Siehst du, im Ich oder im Wir zu leben, ist, ob du im Licht oder in Dunkelheit lebst, in Bezug auf deine Gemeinschaft mit Jesus. Und in Bezug auf dein ganzes Leben. Darum ist es so wesentlich, mit Jesus leben. Ich möchte auch gemeinsam beten. Lieber Vater, es ist wirklich ein Vorrecht, dass du als der dreieinige Gott, der absolut persönliche und beziehungsmäßige Gott, uns geschaffen hat im Bilde Gottes. Und du hast uns geschaffen in deinem Bild und darum sind wir erschaffen für Gemeinschaft mit dir und mit anderen Menschen. Und die bestimmende Qualität der Gemeinschaft ist die Liebe, die du erwiesen hast in deinem Sohn Jesus Christus, wo sie sichtbar geworden ist und der Höhepunkt am Kreuz, wo du dein Leben für deine Freunde, für Sünder gegeben hast, damit wir leben können. Herr, dafür danke ich dir. Danke, Herr, dass diese Trennung, dieses Weggehen von Gott, die Sünde, aufgehoben ist und wir wieder neu lernen dürfen, im Wir gemeinsam mit dir zu leben. Herr, dafür danke ich dir. Ich danke dir jetzt für diesen Morgen, für all die Männer hier, Vater, die du so lieb hast, die du kennst. Und wir wollen gemeinsam lernen, diese Liebe zu erwidern, so wie du die Gemeinschaft zu uns für ewig fix gemacht hast, durch Kreuz und Auferstehung, so wollen wir, Herr, unsere Gemeinschaft mit dir fix machen und lernen jeden Tag neu, bis wir bei dir sind und dich so sehen, wie du wirklich bist. So danke ich dir, Herr, jetzt für den Morgen, Danke für dein Wort, für deinen Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast, der uns lehrt, der uns in alle Wahrheit führt und der uns befähigt, in und mit dir zu leben. Dafür danke ich dir im Namen unseres Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen.